Lukas Kapitel 7, Verse 1 bis 17. Hört Gottes Wort. Nachdem er, Jesus, aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Eines Hauptmanns Knecht aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hineinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt und zu meinem Sklaven, tu dies und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain. Und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihm. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Herr, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen aller unserer Herzen wohlgefällig vor dir sein, unser Fels und unser Erlöser. Amen. Nehmt gerne Platz. Überleg dir mal für einen kurzen Moment dein Leben, wäre auf einer großen Datenbank oder auf einer gigantisch großen Aktensammlung gespeichert. Dein ganzes Leben. Alle Details. Und ohne dich zu kennen, im Vorhinein, bekäme ich Zugriff auf diese Datenbank oder auf diese Akten und würde mich unermüdlich durch diese ganzen Dateien durcharbeiten, um dein ganzes Leben zu rekonstruieren. Ich glaube, nach einer gewissen Zeit würde ich sehr vieles über dich lernen, wenn ich eifrig dabei wäre. Aber auch nur so viel, wie ich über dich lernen kann auf dieser rein theoretischen Faktenebene. Ich wäre vermutlich in der Lage, wie es Historiker tun, eine unvergleichlich detaillierte Biografie über dich zu schreiben. Und als von Geschichte faszinierter Mensch ist es eine reizende Idee, sowas umsetzen zu können, wenn es denn möglich wäre. Aber selbst wenn ich all diese Details rein theoretisch über dein Leben hätte, würde doch dieses ganze Prozedere nicht die persönliche Begegnung mit dir als Mensch ersetzen können. Auch wenn ich alles in der Theorie über dich wüsste, würde das nicht ersetzen, was es mir bedeuten würde, wenn ich dich von Angesicht zu Angesicht erleben könnte, wie du wirklich bist. Eine echte Beziehung mit echten Menschen basiert letztlich immer auf einer echten Begegnung in Wirklichkeit. Erst dann lerne ich dich kennen, wie du dich verhältst, wie du sprichst, deine Gestik, deine Mimik, alles das, was dich als Menschen auszeichnet, was ich nie in der Theorie, auch wenn es in vielem Detail mir gegeben ist, über dich wüsste. Kein Studium von Fakten über dich ersetzt eine Begegnung mit dir als Mensch. Und kein Wissen über Jesus ersetzt jemals die lebendige Begegnung mit ihm. Die Begegnung mit ihm als Person. In Lukas 6, das ist jetzt schon eine Weile her, aber in Lukas 6 haben wir uns in etwas Detail die Predigt, die Jesus dort gehalten hat, uns angeschaut. Diese Predigt über das Leben als Christ, die wir Feldpredigt nennen, die wir auch als Bergpredigt kennen aus Matthäus. Und wir sind jetzt am Ende dieser Predigt angelangt und in den Kapiteln 7 und 8, wie wir sehen werden in den nächsten Wochen, wird Jesus immer wieder weiter lehren. Aber diese Lehre ist immer wieder unterbrochen sozusagen durch Schlüsselmomente, in denen er Menschen begegnet. Und es sind oftmals einzelne Menschen, denen er begegnet. Und aus diesen Begegnungen erfahren wir was über Jesus, was wir vielleicht nicht in reiner Lehrform so über ihn erfahren hätten. Es ist erstaunlich, wenn wir mal die ganzen Evangelien uns anschauen, wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und das ganze Lukas-Evangelium lesen würden, wie vieles wir über Jesus lernen aus diesen persönlichen Begegnungsgeschichten. Alles, was die Bibel über Jesus aussagt, alles wird dir letztlich fremd bleiben. So gut du meinst, es zu verstehen, alles wird dir letztlich fremd bleiben, wenn du es nicht in persönlicher Begegnung mit Jesus, mit dem lebendigen Jesus lernst. Wir schauen heute auf zwei dieser Episoden in seinem Leben und beide, wie wir schon gesehen haben, beinhalten eine Kernfigur, eine Person, um die es hier hauptsächlich geht. Einmal einen römischen Hauptmann und einmal eine Witwe. Und entsprechend habe ich euch nur zwei Punkte mitgebracht, die ihr in euren Gottesdienstzetteln seht. Zwei Punkte. Erster Punkt, weil Jesus Herr ist, müssen wir uns ihm ganz ergeben. Und zweitens, weil Jesus Erlöser ist, dürfen wir ihm ganz vertrauen. Lasst uns diese erste Geschichte anschauen. Weil Jesus Herr ist, müssen wir uns ihm ganz ergeben. Jesus ist also in Kapernaum, in dieser Stadt, in der er schon mal Zeit verbracht hat. Und dort lebt ein römischer Hauptmann, wir kennen das vielleicht auch als Centurion, die lateinische Übersetzung. Also ein Soldat, der über etwa 70 Soldaten stand, ein Offizier sozusagen. Und der Mann hat eine große Not. Sein Knecht, der ihm vieles bedeutet, ist sterbenskrank. Jetzt hatte er vielleicht mehrere Knechte und es war nicht immer so, dass ein Knecht vielleicht, der einem Hauptmann diente, so viel wert war. Die Lebensspannen damals waren kürzer, es gab mehr Krankheiten, der Tod kam schneller, aber bei diesem Knecht ist es anders. Vielleicht waren die zwei sogar Freunde, auf jeden Fall hat er ihn sehr geschätzt. Und wenn wir weiterlesen, erfahren wir über diesen Mann, dass er kein Jude ist, das sehen wir nur implizit. Aber wir sehen, dass, obwohl er kein Jude ist, dass er eine besondere Beziehung zu den Juden, die in diesem Ort Kapernaum lebten, hatte. Das sehen wir in Vers 5. Er liebt das Volk der Juden und hat die örtliche Synagoge, also der Ort, wo sich die Juden trafen, um Gottesdienst zu feiern, finanziert. Es kann also auch gut sein, dass der Mann dem Gott der Bibel, dem Gott des Alten Testaments nachfolgte, ohne sich vielleicht offiziell dem Volk anzuschließen. Aber auf jeden Fall hat er von Jesus gehört, wie auch immer. Er hat von Jesus gehört und das veranlasst ihn zur Tat. Er schickt die jüdischen Ältesten des Ortes zu Jesus. Und diese Ältesten haben eine hohe Meinung über ihn. Sie sagen, er ist würdig, dass Jesus ihm hilft. Er hat so viel Gutes für uns getan. Du musst ihm helfen, du solltest ihm helfen. Vielleicht kennst du auch Menschen, sicherlich kennen wir alle Menschen, von denen wir Ähnliches behaupten würden. Leute, die vielleicht niemals jemandem was antun würden. Leute, die so viel Gutes an anderen getan haben, die dir vielleicht immer geholfen haben. Und das ist vielleicht, was du über sie sagen würdest. Wenn sie Hilfe brauchen, dann sind sie würdig, dass ihnen geholfen wird. Sie sind würdig. So denken also diese Ältesten auch über diesen Hauptmann. Aber dann, als Jesus sich schon auf den Weg macht, als er den Ältesten begegnet ist und sich auf den Weg zu diesem Mann macht, schickt dieser Mann auf einmal nochmal eine Gruppe und diesmal seine Freunde zu Jesus. Und es ist fast so, als hätte er einen Sinneswandel. Denn auf einmal sagt er, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Ne? Also als hätte er sich irgendwie es nochmal anders überlegt. Moment, eigentlich komm nicht in mein Haus. Komm gar nicht hierher. Darum habe ich mich auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen. Also, ist interessant, der Mann hat eine ganz andere Selbstwahrnehmung, als was die Leute über ihn dachten. Wir wissen ganz oft, der Einfluss von Fremdwahrnehmung, was andere von mir denken, und Selbstwahrnehmung, was ich selbst von mir denke. Was hatte dieser Mann über Jesus gehört? Er wusste, dass er nicht würdig ist, dass er zu ihm kommt. Was wusste er über ihn? Vielleicht hat er gehört, dass er andere geheilt hatte. Vielleicht hat er aber auch mehr gehört. Vielleicht, was er gelehrt hatte, dass er der Sohn Davids sein soll, der kommt, um Israel, sein Volk, zu erlösen. Wir wissen nicht genau, wie viele Informationen er über Jesus hatte, aber was er von ihm wusste, überzeugte ihn eindeutig, dass er so unwürdig war, dass er nicht mal ihn in sein Haus lassen sollte. Wenn du dich unwürdig fühlst, gegenüber anderen, dann meistens, weil du denkst, du hast es nicht verdient, du hast etwas, was dir vielleicht gegeben wird oder was dir entgegengebracht wird, dass du hast es nicht verdient. Oder es entspricht nicht deinem Stand, es entspricht nicht deiner Ehre, deiner Würde. Und dieser, also denk mal zum Beispiel an das Militär, wie wir es bei diesem römischen Hauptmann ja auch sehen. Je höher dein Rang ist im Militär, desto mehr Würde kommt dir auch zu. Das ist dem Mann vertraut, aus seiner Lebenswelt. Und dieser Mann schaut jetzt auf Jesus und weiß, ich bin nicht einmal würdig, zu ihm zu kommen. Wenn du mal auf deine Haltung gegenüber Jesus schaust, deine Haltung gegenüber Jesus, welchen Raum nimmt dieser Gedanke in deiner Haltung gegenüber Jesus ein? Empfindest du eine gewisse Unwürdigkeit, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, wenn du sein Wort hörst, wenn du darüber nachdenkst? Dieser Hauptmann hatte schließlich vieles geleistet. Wir sehen ja eigentlich das Wenige, was wir über ihn lernen. Er hatte die Synagoge finanziert und die Ältesten beziehen sich darauf, aber er selbst scheint gar nicht groß daran zu denken. Wenn er an Jesus denkt, denkt er nicht daran, was er geleistet hat, was er vielleicht für Ansprüche stellen kann. Er denkt nur daran, ich bin unwürdig. Es gibt hier keinen Hinweis auf ein Anspruchsdenken. Er besteht nicht darauf, dass er etwas verdient oder dass er Anerkennung bekommt. Der Gedanke, dass wir vor Gott unwürdig sind, ist ziemlich unangenehm. Er ist unangenehm, weil er uns verletzlich macht. Wenn wir gegenüber jemand anderem unwürdig sind, dann sind wir verletzlich. Wenn du das mal wirklich ernst nimmst, dann wirst du vor Gott vielleicht sehr viel kleiner, als du manchmal so annimmst. All die Forderungen, die wir vielleicht manchmal vor Gott stellen, sind nicht mehr das, auf dem wir bestehen, wenn wir merken, dass wir unwürdig sind. Wir lassen die auf einmal vielleicht fallen. Schau mal zum Beispiel in deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir wissen, in unseren Beziehungen mit anderen Menschen geht so vieles schief, weil wir so vieles einfordern. Wir denken, wir hätten es verdient, dass andere unseren Vorstellungen vielleicht folgen. Dass wir der Maßstab sind und dass uns die Aufmerksamkeit zusteht. Ich weiß gewiss, in meinen Beziehungen geht so vieles zunichte, weil ich Anforderungen stelle, weil ich meine, ich habe es verdient. Aber die Quelle dieser giftigen Denkweise ist letztlich in unserer Beziehung zu Gott. Und es wirft die fundamentale Frage auf, wer glaubst du, vor Gott zu sein? Wer glaubst du, vor Gott zu sein? Wenn du Gott begegnest, bestehst du dann auf deine Würde? Präsentierst du vielleicht dann Privilegien? Oder siehst du ein, dass du im Grunde genommen nicht mal würdig bist, nicht nur seine Güte zu empfangen, sondern in seiner Präsenz zu sein? Denn darum geht es ja bei dem Hauptmann. Er sagt, ich muss dich nicht mal sehen. Ich darf dich nicht mal sehen. Aber obwohl dieser Hauptmann wusste, dass er so unwürdig ist, schaut weiter auf den Text, bittet er Jesus doch um Hilfe. Und das zeigt die Größe seines Glaubens. Lest es nochmal in Vers 7. Der Hauptmann ist überzeugt, dass Jesus nicht einmal zu seinem Knecht kommen muss, um ihn zu heilen. Er sagt nicht, ich bin nicht würdig, deswegen halte dich woanders auf, sondern er sagt, du musst nicht mal zu mir kommen. Ein Wort ist genug. Und in Vers 8 zeigt der Mann, wie gut er weiß, mit wem er es in Jesus zu tun hat. Er redet dort über Befehlsgewalt. Das ist vielleicht bekannt aus seiner Welt als Militärsmann. Er sagt, ich stehe auch unter Befehlsgewalt. Ich habe andere, die mir vorgesetzt sind und andere, denen ich Kommandos gebe. Wenn ich ihnen etwas befehle, dann handeln sie. Und was zeigt diese Denkweise im Umkehrschluss? Der Hauptmann weiß, dass Jesus nicht nur ein paar Soldaten unter ihm hat, dass er nicht nur ein größerer Offizier oder vielleicht ein General ist, sondern dass Jesus Dinge befehligt, die kein anderer befehligen kann. Dass er heilen kann, also dass seine Autorität weit über alle menschliche Autorität hinausgeht. Er sagt, du kannst heilen mit einem Wort. Er versteht, wie Autorität funktioniert, aber vielmehr versteht er, dass Jesus finale Autorität besitzt. Jesu Autorität beginnt dort, wo alle anderen Autoritäten zusammenbrechen. Denn egal, was unser Rang ist, egal, was unsere Würde in dieser Welt ist, wenn es um den Tod geht, dann hört unsere Autorität auf. Und hier lernen wir, was biblischen Glauben wirklich ausmacht. Auf der einen Seite das Wissen, Gott, ich bin unwürdig vor dir, ich habe es nicht verdient, aber sprich dennoch ein Wort. Sprich und ich weiß, alles wird gut, es ist genug. Ja, also wenn du mit Jesus, mit seiner Präsenz konfrontiert wirst, dann gibt es nur eine wirklich passende Antwort, die Jesus die Ehre gibt, die ihm zusteht. Zu sagen, Jesus, ich bin es nicht einmal wert, in deiner Gegenwart zu sein. Aber dennoch weiß ich, ein Wort von dir reicht aus, um alles neu zu machen. Und ich bitte dich, dass du dieses Wort sprichst, dass du in mein Leben kommst und es neu machst. Der Hauptmann bleibt nicht bei seiner Unwürdigkeit stehen. Er sagt nicht, ich bin unwürdig und deswegen versuche ich einfach auf Distanz zu gehen. Er sagt, ich kann eigentlich nicht bei dir sein, aber ich glaube doch, dass du in dieser Situation das bewirken kannst, was ich nicht schaffen kann. Der, vor dem ich nichts einfordern kann, dessen Nähe ich nicht würdig bin, auf den setze ich meine Hoffnung. Es klingt paradox, aber das ist biblischer Glaube. Und damit zeigt der römische Hauptmann, was wirkliche Ergebung bedeutet vor Gott. Dass ich meinen Stand vor ihm einsehe, aber dass ich dennoch mein Vertrauen auf ihn setze. Und das macht er inmitten einer panischen Situation. Denk nochmal zurück, der Mann, der ihm so viel bedeutet, ist sterbenskrank. Denk mal an deine Panik. Was sind deine Panikmomente? Ich kann an so viele denken. Und ich versuche in panischen Situationen oft, alles wahllos auszuschöpfen. Vielleicht kennt ihr das in Panikmomenten. Ihr versucht, alle Schalter, die ihr irgendwie erreichen könnt, in Betrieb zu nehmen. Alles, was ihr irgendwie machen könnt, auszuschöpfen, um euch Erleichterung zu verschaffen, um die Situation irgendwie zu verbessern. Wenn Panik uns überfällt, dann entgleitet uns die Situation. Wir sind nicht mehr Herr der Lage. Wir haben es nicht mehr im Griff. Statt zu kontrollieren, scheint es dann so, als würden wir kontrolliert. Das ist Panik. Und der römische Hauptmann hätte angesichts seiner Lage auch alles irgendwie versuchen können. Er hätte sagen können, Jesus, klar, natürlich komm in mein Haus. Aber selbst in dieser Situation, wo er alles irgendwie hätte nicht unversucht lassen können, sagt er und besteht dennoch darauf, Jesu Wort genügt. Jesu Wort genügt. Dein Glaube, die Größe deines Glaubens, wir lesen hier von einem großen Glauben, vielleicht hast du manchmal den Eindruck, mein Glaube fühlt sich sehr, sehr klein an. Ich glaube, er ist irgendwo da, aber mein Glaube ist verschwindend gering. Aber du musst immer daran denken, dein Glaube entscheidet sich letztlich nicht an deiner Stressresilienz, deiner mentalen Stressabwehr oder der inneren Kraft, irgendwie deinen Kopf über Wasser zu halten. Daran entscheidet sich dein Glaube nicht. Dein Glaube, in anderen Worten, entscheidet sich nicht nach seiner inneren Kraft. Dein Glaube entscheidet sich daran, worauf er gerichtet ist. Worauf ist dein Glaube gerichtet? Vielleicht könnte man so sagen, Glaube ist nicht subjektbasiert, auch wenn es etwas theoretisch klingt, sondern objektbasiert. Er richtet sich nicht nach mir, der ich glaube, sondern auf nach dem, woran ich glaube, an wen ich glaube. Daran misst sich dein Glaube. Wenn Jesus es in der Hand hat, dann muss ich loslassen. Entweder er hat es in der Hand oder ich. Wenn Jesus es in der Hand hat, dann kann ich und dann muss ich loslassen. Und dann zählt nur noch, und wenn ich dann losgelassen habe, dann zählt nur noch, was er tun kann. Und das ist Glaube. Das ist Ergebung. Also weil Jesus der Herr ist, sehen wir an diesem Hauptmann, müssen wir uns ihm ganz ergeben. Und das macht er. Und Jesus reagiert mit Verwunderung und sagt in Vers 9, dass er nicht mal in Israel, also unter den Leuten, die ihm hätten glauben sollen, solchen Glauben gefunden hat. Der Mann steht außerhalb des Volkes Gottes. Aber hier sehen wir, Jesus beginnt sich ein größeres Volk zu sammeln. Und was ist das entscheidende Merkmal, was dieses neue Volk auszeichnet? Nicht ihre Volkszugehörigkeit nach Ethnien und Nationen und Sprachen, sondern ihr Glaube. Es ist nicht unsere Herkunft, unsere Leistung oder unsere Würde, die uns auszeichnet als Teil von Gottes Volkes, ist, worauf unser Glaube gerichtet ist. Nämlich, dass Jesus Herr ist und dass sein Wort genügt. Das ist das Erste. Und Jesus bestätigt das Ganze, indem er den Knecht heilt. Der zweite Punkt, weil Jesus Erlöser ist, dürfen wir ihm ganz vertrauen. Das ist unsere zweite kleine Episode hier. In Vers 11 sehen wir dann die Vorbereitung für Jesu nächste Begegnung. In einer Stadt namens Nain trifft er auf einen Trauerzug. Eben noch sahen wir eine Rettung in letzter Minute. Wir wissen, der Mann war sterbenskrank und Jesus hat ihn in letzter Minute gerettet, geheilt. Und hier sehen wir die Trauerstimmung, wo der Tod schon vollendete Tatsache ist. Wir sehen gleich zwei Volksmengen, die hier interessanterweise aufeinandertreffen. Aber interessanterweise, bei diesen zwei Volksmengen, was steht im Fokus? Nicht die Volksmengen, sondern eigentlich nur die Begegnung Jesus und die Frau. Es ist wie, als wenn wir vom großen Ganzen auf einmal ja, reinzoomen auf diese Beziehung zwischen dem Mann, Jesus und der Frau. Aber im Fokus steht eben diese Begegnung. Es war der einzige Sohn, den diese Frau hatte. Ihr einziger Sohn, das lesen wir in Vers 2. Schaut mal, wie das hervorgehoben wird. Ihr einziger Sohn. Sie war verheiratet und verlor ihren Mann und hatte Freude an ihrem einzigen Sohn, aber auch den hat sie jetzt verloren. Nicht nur war die Frau voller Trauer, wir müssen uns damals natürlich auch vorstellen, sie war ohne männlichen Beistand. Sie war schutzlos geworden in einer Gesellschaft, in der sehr vieles auf männlichen Status gegründet war. Und ist es nicht interessant, dass Lukas, der Autor, uns diese Informationen gibt? Wir lernen natürlich mal wieder nicht viel über sie, aber wir lernen die Details, die wirklich den Unterschied machen. Sie war Witwe, sie hatte nur einen Sohn. Und dieser war gestorben. Das, was ihr Leben unerträglich macht, das lernen wir über sie. Dein Leben, auch mein Leben, besteht aus so vielen unendlichen Details. So viele Details. Und manche davon sind öffentlich. Wir lernen sie gleich in der ersten Begegnung mit jemandem. Vielleicht auch die Dinge, die schwer sind in unserem Leben, sind manchmal sehr offensichtlich und andere erfahren es sehr schnell. Aber so viele dieser Details sind nicht bekannt, nicht anderen bekannt. Wir tragen sie vielleicht im Stillen mit uns herum. Wie vieles gibt es, was du täglich unausgesprochen vor anderen mitträgst, an Lasten, was dein Leben aber dennoch zutiefst definiert? Überleg mal, die Verluste aus der Vergangenheit, die wir vielleicht niemals den Eindruck hatten, dass wir sie wieder aufgefüllt bekommen haben. Klagen, die irgendwie immer noch weiter uns beschäftigen. Schwächen, die niemals aufhören. Und dann sind da ganz viele kleine, stille Demütigungen. Dinge, die sich wie ein kleiner und manchmal wie ein sehr großer Stein in unserem Schuh anfühlen. Aber egal, aus welchen Details dein Leben besteht, Jesus sind all diese Details wichtig. All diese Details sind wichtig für ihn. Nichts, was in deiner Geschichte vorkommt, ist für ihn unwichtig. Und so auch bei der Witwe. Wir lernen genau das, was ihr Leben schwer macht. Genau das, dass sie nur einen Sohn hatte. Das zeigt uns Lukas. Und Jesus sieht diese Frau, er nähert sich diesem Trauerzug und dann sehen wir in Vers 13 seine Reaktion. Und überlest nicht das kleine Detail, ich glaube, wir würden es vielleicht alle aufs Erste lesen, sehr schnell überblicken. Das kleine Detail zu Beginn des Verses 13. Das erste Mal nennt der Autor Lukas hier übrigens Jesus explizit Herr. Das erste Mal nach über 7 Kapiteln nennt Lukas Jesus Herr als der Autor. Warum ist es wichtig? Was ist der Titel Herr? Was bedeutet das? Es bedeutet nicht einfach Herr Damaschke wie bei mir, sondern Herr, die Übersetzung des Titels, der im Alten Testament Gott, dem Gott der Schöpfung, dem Gott aller Dinge zugesprochen wird. Und dieser Titel, der nur Gott zugeschrieben wird im Alten Testament, wem gehört dieser Titel jetzt? Jesus. An dieser Stelle, interessant, gerade an dieser Stelle, der Herr in seiner ganzen Autorität sieht diese Witwe, sieht all ihren Verlust, sieht all ihre Trauer. Der Herr der Erde, der Herr des Himmels. Und gerade an dieser Stelle finden wir ihn als Herr. Wir lesen, und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Das sind 3 Dinge. Jesus sieht sie, er nimmt sie wahr. Wir sehen seine innerliche Reaktion, er ist innerlich bewegt. Ein ganz starkes Wort, das hier gebraucht wird. Innerlich bewegt, wir lesen es immer wieder über Jesus. Und dann spricht er zu ihr. Er setzt sich dem ganzen Elend aus, er lässt es auf sich wirken. Schaut ihr, Jesus vermeidet es nicht. Er kommt ganz nahe und er schaut sich das größte Elend an, das wir als Menschen zu tragen haben. Und das ist der Tod. Dem setzt er sich aus. Gerade noch in der vergangenen Erzählung haben wir gesehen, dieser Mann hat gesagt, ich bin nicht mal würdig, zu dir zu kommen. Und dieser selbe Jesus, dem wir nicht mal würdig sind zu begegnen, kommt jetzt aus seiner eigenen Initiative, er ist nicht gebeten worden, kommt ganz, ganz nah. Und macht sich vermutlich zeremoniell hier nach den jüdischen Reinheitsgeboten unrein. Er berührt die Leichenbahre. Leichen zu berühren bedeutete zeremonielle Unreinheit. Aber er geht dieses Risiko ein und spricht inmitten dieser Volksmenge zur Frau. Weine nicht. Wie nahe, glaubst du, kann Gott dir kommen in deinem Elend? Wie nahe? Ich erinnere mich noch an das Zeugnis meiner Tante, die vor einigen Jahren gestorben ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und als sie in ihren letzten Lebenswochen war und unendlich großes Leid zu tragen hatte an ihrem Körper, erinnere ich mich noch daran, dass sie einmal gesagt hat, während sie so gelitten hat, egal wie nah dieser Schmerz sich an mir, an meinem Körper anfühlt, Jesus ist mir immer noch näher. Das ist eine der Statements, die mir noch in Erinnerung geblieben ist. Egal wie nahe der Schmerz an mir haftet, Jesus ist mir immer noch näher. Wie nah, glaubst du, kommt Gott, der allmächtige Schöpfergott, dir in deinem Elend? Wir haben es vorher in dem Glaubensbekenntnis gesagt. Gott ist Mensch geworden. Er ist in Jesus Mensch geworden. Und warum ist er Mensch geworden? Um die Bitterkeit dieser gefallenen Welt so richtig in sich aufzunehmen. Ja, etwas von unserer Existenz zu schmecken, es so richtig zu erleben, sich davon innerlich bewegen zu lassen. Der, durch den alle Dinge geschaffen wurden, hat Menschheit angenommen, um unsere Schwäche auf sich zu nehmen, um uns in dem, was uns zutiefst menschlich macht, nämlich unser Elend, um das ganz nah an sich wirken zu lassen. Wir dürfen niemals das Wunder der Menschwerdung unseres Gottes aus den Augen lassen. Niemals vergessen das Wunder seiner Menschwerdung. Jesus hätte diesen jungen Mann natürlich auch einfach so aus dem Tod zurück ins Leben holen können, aber er wollte dieser Frau begegnen. Und darum ging es ihm. Es ging ihm nicht einfach nur darum, ein Wunder zu bewirken. Es ging ihm darum, sein Erbarmen zu offenbaren und zu ihr zu sprechen. Und dann spricht er wieder durch ein Wort dieses Wunder und kommt zustande. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Aber es geht hier eigentlich gar nicht so sehr um den, der neues Leben bekommt. Es geht eigentlich um die Mutter. Denn wir lesen dann in Vers 15, und Jesus gab ihn
seiner Mutter.
Also es endet mit der Mutter, nicht mit dem Jüngling. Es endet wieder mit der Mutter. Und dann staunt das Volk wieder und bekennt, Gott hat sein Volk besucht. Beide dieser Erzählungen zeigen uns eine simple Wahrheit. Jesus ist Herr. Dass Jesus Autorität hat über die Welt, über die wir niemals Autorität haben können, und über unser Menschenleben. Und es ist das simpelste, im Neuen Testament, das simpelste und grundlegendste Bekenntnis. Jesus ist Herr. Und das ist das Bekenntnis, zu dem auch du kommen musst. Nicht mit Worten, die wir reden können, sondern in unserem Herzen. Dass nicht ich der Herr bin, dass nicht du der Herr bist, sondern Jesus Herr ist. Dass du ihm alles schuldig bist. Dass du ihm alles schuldig bist und dass er dennoch, auch wenn du so in seiner Schuld stehst, dein Erlöser ist. Er hat die vollste Macht und zugleich das vollste Erbarmen. Das sehen wir in diesen zwei Episoden. Er kommt in unsere Welt und setzt sich dem schlimmsten aller Dinge aus, dem Tod. Und was macht er in diesem Moment? Er wird innerlich bewegt durch seine Gnade, aber im selben Moment überwindet er den Tod durch seine Macht. Und was ist der Tod in der Bibel? Wir reden nicht nur über das biologische Absterben unseres Körpers. Nein, der Tod ist letztlich die viel tiefere Wirklichkeit. Es ist der Lohn für unsere Sünde. Das, was wir zutiefst verdienen. Aber wir sehen hier, was hat Jesus für eine Haltung gegenüber unserem Tod? Er schaut ihm ins Auge und überwindet ihn. Und warum? Was bewegt Jesus? Wir sehen, es ist sein Erbarmen. Wenn Jesus nur der Herr wäre, dann hätten wir keinen Grund anzunehmen, dass wir gute Botschaft empfangen. Wenn Jesus nur der Herr wäre, dann hätten wir keine Hoffnung. Aber er ist ein Herr, der viel Erbarmen hat. Aber die Frage ist letztlich, kennst du Jesu Erbarmen für dich? Es ist schön, über diese Dinge zu reden, sie zu hören und sich daran zu erfreuen. Aber kennst du Jesu Erbarmen für all die kleinen Details in deinem Leben, für all das Elend deines Lebens, aber auch gerade die Schuld, das, was dich von Gott trennt, dass Jesus darein sein Erbarmen getragen hat? Und dann setzt du alles konsequent auf dieses Erbarmen? Sagst du wie der Hauptmann, ich weiß, dass ich nicht würdig bin, aber dennoch setze ich alle Karten auf Jesus. Ich weiß, ich habe es nicht verdient und ich kann es niemals beanspruchen, aber ich setze dennoch alle Karten auf ihn. Sprich ein Wort und du kannst wie diesen Jüngling auch mich lebendig machen und nicht nur für ein paar Jahre weiterzuleben, sondern für Leben in Ewigkeit. Jesus ist der Herr und du schuldest ihm alles. Aber wenn du ihm vertraust, wenn du ihn im Glauben erkennst und empfängst, dann darfst du alles von ihm erwarten. Dann darfst du alles von ihm erwarten. Und dafür sei ihm die Ehre. Amen. Gott, unser Vater, wir danken dir für persönliche Begegnungen, in denen Jesus zu uns spricht, was wir glauben dürfen, worin wir ihn begegnen dürfen. Und wir beten, Vater, dass diese persönliche Begegnung in unserem Leben, in jedem einzelnen Leben, das hier repräsentiert ist, stattfindet. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.